Und da habe ich dann, bin ich auf die Schnauze gefallen, habe ich mein Scheitern erlebt, um irgendwann erkennen zu müssen, ich kann nicht Dinge machen, die ich nicht kann. Ich muss Dinge tun, die ich kann. Und es war dann eine barmherzige Fügung, dass die Württembergische Landeskirche mich in ein Übergangspfarramt gesteckt hat, wo ich 50% nur gearbeitet habe, nach Herrenberg gefahren bin und dort das gemacht habe, was ich konnte. Predigen, Gottesdienst halten, Seelsorge und so weiter. Das hat mir gut getan. Und durch diese Zeit hatte ich Zeit, mich wieder um meine Frau zu kümmern. Und diese Zeit, das ist dann eine Zeit, die heilt, die heilsam war. Da habe ich wieder mehr zu ihr gefunden und sie hat wieder mehr zu mir gefunden. Und in dem Moment, wo man sich wieder findet, wächst wieder dieses Vertrauen, wächst wieder diese Fähigkeit, sich auf den anderen verlassen zu können. Obwohl ich immer daheim war und gemeinsame Mahlzeiten, aber es ist eine emotionale Geschichte. Und in dem Moment, wo wir wieder emotional uns begegnen konnten, uns finden konnten, hat sie wieder Vertrauen gewonnen. Und irgendwann ging bei ihr dann auch diese Tür wieder auf, dass sie sagte, jetzt kann ich mitgehen, jetzt kann ich hier mein Nest verlassen und jetzt können wir nach Liebenzell gehen, die mich dann angefragt hatten.
Wie lange ging die Phase ungefähr?
Gut, es war ein Jahr.
Ein Jahr. Und dann ist Vertrauen
soweit. Und es war ein gutes Jahr. Also es war auch ein Jahr, wenn man so ringsrum tourt und CVM-Vorsitzender ist und alle Woche vor irgendeinem großen Mikrofon steht, ist man bekannt und man schämt sich unglaublich. Ich habe mich unglaublich geschämt, weil das ließ sich ja dann auch nicht mehr verbergen, sowas spricht sich dann auch sehr schnell rum. Und ich habe mich unglaublich geschämt, bis dann Gott zu reden begonnen hat. Und das ist auch eine Zeitfrage. Das braucht Zeit, bis man das dann hört. Und er sagt, hör mal, Herr Gäckle, es ist mir völlig wurscht, was andere über dich denken. Entscheidend ist, was ich über dich denke. Und ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein, egal, was in deinem Leben passiert ist. Und diese Gewissheit, dass ich nicht davon lebe, von Titeln, Anerkennung, Ämtern oder sonst irgendwas, sondern von dieser Zuwendung und Zusage Gottes, da lohnt sich auch mal so ein Jahr, das wie ein Flop aussieht.
Ein Jahr, wo man mehr zurückgeht. Im Vortrag war die Rede von mehr Gelassenheit. Wie kann man Gelassenheit von Trägheit und Faulheit unterscheiden? Soll ja auch vorkommen.
Ein gelassener Mensch ist kein fauler Mensch, ist kein inaktiver Mensch. Aber ein gelassener Mensch ist ein Mensch, der sich nicht in alles und zu allem hetzen lässt. Mhm. Ein fauler Mensch ist jemand, der sich verweigert, sich zu engagieren, der sich verweigert, Verantwortung zu übernehmen. Ich sage, Verantwortung kann ich nur mit Gelassenheit übernehmen. Wenn ich Verantwortung ohne Gelassenheit übernehme, werde ich früher oder später krank. Dann verzehrt mich die Verantwortung und die Last, die ich tragen muss. Ich muss immer diese Gelassenheit oder diese Verantwortung in dem Bewusstsein übernehmen, ich bin ein Getragener. Und es liegt nicht an mir, wie es mit der Liebenzeller Mission oder mit der Hochschule hier weitergeht. Es liegt nicht an mir, wie es mit der Kirche Jesu Christi weitergeht. Es ist alles Gottes Sache. Und ich tue das, was mir beauftragt ist. Ich tue das im Rahmen der Kraft und der Lebenszeit, die ich habe. Mehr kann kein Mensch und mehr verlangt auch Gott nicht von mir. Und in dieser Gelassenheit, er trägt das Ganze, kann ich leben und dann auch die Dinge anpacken.
Okay, vielen Dank. Jetzt eine weitere Frage. Verantwortung, Krise, aus der Balance kommen. Kommen alle Krisen von Gott? Was ist selbstverschuldet? Was kommt von Gott?
Das ist gar nicht so einfach trennbar. Viele Krisen sind natürlich selbst verschuldet, weil wir an den Anschlag gehen, weil wir Wege gehen, die automatisch in die Krise führen. Wir bereiten unsere Krisen selber vor. Aber wenn wir in der Krise sind, ist das auch eine Krise, die damit zu tun hat, dass wir nicht gehört haben, dass wir nicht auf Gott gehört haben. Und dann schickt er uns die Krise. Aber diese Krise ist dann nicht nur ein Gericht, sondern auch ein Reden. Eine Heimsuchung. Krisen sind Heimsuchungen. Das heißt, ich mache Fehler Und Gott sucht mich durch eine Krise nach Hause. Das ist schmerzhaft, aber er sucht mich in einer Krise. Und das ist die ganz große Chance einer jeden Krise, wo auch immer sie herkommt. Auch, es gibt auch nicht verschuldete Krisen. Ein Autounfall ist in der Regel eine nicht verschuldete Krise. Also wenn ich nicht schuld bin. Ne? Aber da, auch da kann eine Zeit zu einer Segenszeit werden, wo Gott zu mir spricht.
Also weniger entscheidend, woher die Krise kommt, sondern was in der Krise geschieht, dass ich mich suchen lasse.
Was ist das jetzt? Ich habe mir im Vikariat, da war das Gleiche wieder, da habe ich mir beim Kicken die Achillessehne gerissen. So voll im Saft drin und es lief richtig gut und dann fatzt mir die Achillessehne und mit in den entscheidendsten Wochen dieser Vikariatszeit, wo alles dicht ist, wo ich eine große Veranstaltung organisiert habe, so richtig am Schaffen war, fatzt diese Achillessehne beim Kicken und ich war 2-3 Wochen im Krankenhaus. Und das ist so eine Zeit, wo dann Gott zu reden beginnt. Und es sind gute Zeiten. Und ich darf mich nicht nur ärgern über diese Zeiten. Im ersten Moment ist die Emotion groß und man sagt sich so einmischt, warum muss das jetzt sein? Und es sind die Zeiten, wo Gott uns in seine Sprechstunde holt.
Noch ein paar weitere Fragen zur Krise. Eine Frage war, gibt es ein Vorwarnsystem, dass man merkt, ich schlitter in eine Krise hinein? Was wären da Zeichen, Vorwarnsystem?
Das Problem bei uns Menschen ist, dass unsere ganzen Sinnesorgane nach außen gerichtet sind. Ich sehe mich nicht selbst, ich höre mich normal nicht selbst. Und Männer spüren sich auch weniger selbst. Bei Frauen ist es mehr, rein von der Biologie her. Aber unsere ganzen Wahrnehmungen sind oft nach außen gerichtet. Und das sagt Jesus mit diesem Wort von dem Splitter im Auge des anderen und im Balken vom eigenen. Wir sehen uns oft nicht und nehmen uns oft nicht wahr. Vorwarnsysteme brauchen wir dadurch, dass es Menschen gibt, die das Recht haben müssen, offene Worte zu uns zu sagen. Wenn wir keinem Menschen das Recht zugestehen, uns ein offenes, deutliches, ehrliches Wort zu sagen, sondern wenn der andere immer Angst haben muss, ich versäckle ihn oder ich mache ihn fix und fertig oder kündige die Beziehung, wenn er ehrlich zu mir wird, habe ich alle Vorwarnsysteme ausgeschaltet, die es gibt. Ich brauche Menschen, die von außen einen Blick auf mein Leben haben und die mir sagen können, hey, mach mal langsam oder mach mal schneller oder hey, Vorsicht in dieser Beziehung, Vorsicht mit diesem oder jenem, du trinkst zu viel, du rauchst zu viel, du hängst zu viel am Computer, du machst dieses oder jenes. Vorsicht. Vorwarnsysteme sind die Schwestern und Brüder, die uns Gott geschenkt hat.
Blick von außen.
Ja.
Eine weitere Frage in der Richtung, wie kann man es schaffen, neue Wege zu finden, beruflich, wenn man zu ausgefüllt ist, zu viel Verantwortung hat und so weiter. Wie komme ich in eine neue Spur hinein?
Ein Ergebnis meiner Krise war, dass meine Frau und ich uns Hilfe bei einem christlichen Psychotherapeuten gesucht haben.
Okay.
Und dieser gemeinsame Weg führte dazu, dass ich gesagt habe, das war so gut, ich will mich jetzt auch nach der Krise, als die ganze Geschichte wieder im Lot war, coachen lassen. Bis heute investiere ich circa alle 6 bis 8 Wochen 70 Euro für ein Gespräch, für ein einstündiges Gespräch bei einem Menschen, der mir hilft, meine Spur zu finden, mit dem ich Entscheidungen, mit dem ich Herausforderungen, Probleme bespreche und der mir hilft, also gerade war Stichwort Vorwarnsystem, mich von außen mal einzuschätzen, mit einem professionellen Blick zu sagen, ich würde an deiner Stelle, der sagt mir nicht, geh links rum oder geh rechts rum, aber der sagt mir, wie verhalte ich mich in meiner Entscheidung? Und wenn so etwas ansteht, würde ich in jedem Fall raten, nehmen Sie sich Zeit, investieren Sie, wenn es sein muss, Geld. Was heißt, wenn es sein muss? Das ist nichts Schlimmes. Wir geben viel Geld für ziemlich blöde Dinge aus. Das ist gut investiertes Geld. Und die, die diese Fähigkeit oder die diese Professionalität haben, die dürfen da auch was verdienen dran. Und dann muss man auf Entscheidungen zugehen. Wir Menschen, sage ich mal, aber auch vielleicht sogar wir Männer in der Lebensmitte, sind eher entscheidungsträge
geworden.
In der Tendenz sind wir entscheidungsträge, weil wir Angst haben, wenn ich jetzt eine signifikante Entscheidung treffe im Blick auf mein Leben, meinen Beruf, meine Arbeit, Freizeit oder sowas, dann könnte etwas Schlimmeres passieren. Und deshalb bleiben wir tendenziell eher auf einem Weg, auch wenn er uns belastet, auch wenn er uns latent krank macht. Man kann das nicht allgemein sagen. Manchmal muss man auch sagen, du hast jetzt all zwei Jahre deinen Job gewechselt, jetzt wäre es mal gut, du hast mal eine Phase der Stabilität. Ja. Aber in der Tendenz, in der Mehrheit, möchte ich eigentlich eher Mut machen, Entscheidungen zu treffen und die Dinge nicht einfach krisenhaft auszusitzen.
Eine weitere Frage geht in die ähnliche Richtung. Jetzt hast du uns erklärt, der Blick von außen hilft als Vorwarnsystem und hilft auch, neue Wege zu finden. Eine Frage ist, ich finde das gut und bin froh, dass ich nicht alles gleichzeitig machen muss, aber wie finde ich die Prioritäten, also die richtige Reihenfolge? Was kommt zuerst, als zweites, als drittes auf dem neuen Weg?
Es gibt ein paar entscheidende Dinge, die eine Priorität festlegen. Ich sage es mal so, wenn Sie, um es mal ein bisschen makaber zu machen, auf dem Heimweg heute tödlich verunglücken würden, wer hätte dann das größte Problem mit der Lücke, die Sie hinterlassen? Ihr Betrieb würde trauern, würden viele zur Beerdigung kommen, aber Ihr Betrieb hätte die Lücke binnen 4 bis 8 Wochen wieder gefüllt. Und es würde weitergehen wie bisher. Ihr Verein würde auch zur Beerdigung kommen und Sie hätten Beziehungen, die würden auch trauern, aber im Verein hätte man die Rolle, die Sie hinterlassen, auch irgendwann recht schnell wieder gefüllt. Wer ein eminentes Problem hat, das ist Ihre Frau und Ihre Kinder. Für die sind Sie unersetzlich. Für die sind Sie wirklich unersetzlich. Von daher, wir sollten den Menschen, für die wir unersetzlich sind, die entscheidende Priorität einräumen in dem Leben. Und alles andere hat nachrangige Priorität. Überlegen Sie mal, wer das größte Problem hätte, wenn Sie ausfallen. Und von daher überlegen, wie ich die Dinge angehe. Es ist auch klar, eine Familie, eine Frau und Kinder, die müssen mit uns Wege gehen. Ich darf nicht nur der Gegner sein oder der jetzt der Serviceman macht, sodass es allen gut geht, sondern wir sind hier Partner. Wir reden nicht umsonst von Partnerschaft. Und wenn einer ein Problem hat, haben beide ein Problem. Und beide müssen dann mit diesem Problem umgehen. Beide müssen zusammen mitleiden. Das heißt, ich mitleiden. Ich leide mit dem anderen, der ein Problem hat, und da gehen wir gemeinsam durch. Da kann nicht einer hinsetzen, du, ist okay, wenn du ein Problem hast, kannst du mir ruhig sagen, ich gucke dann nach jemandem, der dir hilft, sondern wir haben dann beide eins und wir müssen das beide durchgehen und beide dran leiden.
Okay, vielen Dank für diese gute Frage. Jetzt was sehr Persönliches. Fühle mich als Loser. Hab gegen Machtmenschen verloren. Wie gehe ich mit Niederlagen um?
Das ist ja schon mal eine ganz, ganz tiefe Einsicht. Und da hat einer was gelernt und der erste Reaktion ist, danke, dass ich hier etwas gelernt habe. Wenn man erkannt hat, man ist in die Fänge von Machtmenschen geraten. Der erste Reaktion ist, wie kann ich in Zukunft verhindern, dass ich wieder an Machtmenschen gerate? Das ist ja ein Muster oft. Wenn Menschen zu Losern, zu Verlierern von Machtmenschen werden, dann setzt sich das oft im Leben durch. Dann muss ich einmal gucken, was tickt in mir eigentlich so krumm, dass ich immer und immer wieder an Menschen gerate, die mich knechten. Dass ich immer wieder an Menschen gerate, deren äußere Aura mich fasziniert, mich ansieht, aber sobald ich mich auf die einlasse, ziehen die Schlinge zu und machen mich zum Sklaven. Was tickt da bei mir? Weil das ist ein Muster, dass ich dann auch immer wieder zum Verlierer werde. Wie kann ich auf einen anderen Weg kommen, dass ich mich mit Menschen ins Benehmen setze, die mich nicht fertig machen, die mich nicht kaputt machen, sondern die Stärken, die ich habe, schätzen und auch fördern.
Partnerschaftlich dann,
ja. Möglicherweise war ich auf eine falsche Art und Weise karrieregeil. habe immer in eine Schublade zu griffen, die eigentlich zu hoch für mich ist. Und wenn ich ständig in Schubladen greife, für die ich eigentlich zu klein bin, dann werde ich mich immer als Verlierer vorkommen. Wenn ich dagegen realistisch mein Leben betrachte, meine Möglichkeiten, Fähigkeiten und meine Grenzen und dann in die richtige Schublade greife, wo die Menschen sind, die das, was ich bin und kann, schätzen, dann werde ich auch dieses Gefühl loswerden, dass ich immer nur Verlierer bin.
Okay, in der richtigen Liga spielen also. Dann nochmal zwei Fragen, es waren relativ viele Fragen auch zur Krise. Wie lange kann eine Krise dauern? Eine Frage war, ist es normal, dass eine Krise auch im Blick auf den Glauben, also war hier jetzt konkret formuliert, von Mitte 20 bis Ende 30 dauert oder noch länger, Open End, also dass das ganze Leben eine Krise ist. Wann hört die Krise endlich auf?
Unser Leben besteht aus regulären Krisen. Es war der Romano Guardini, katholischer Religionsphilosoph, der mal gesagt hat, es gibt 6 reguläre Krisen im Leben. Die erste hat jeder schon hinter sich, das ist die Geburt. Wenn man aus einem warmen, kuscheligen, gedimmten Mutterleib rausflutscht in eine grelle, kalte, laute Welt, das ist die Urkrise des Menschen, die haben wir schon alle wieder vergessen. Die zweite Krise ist die, die mit 14, 15 kommt, wenn ein Kind auf einmal ich sagen muss, eine eigene Persönlichkeit entwickeln muss. Pubertät ist eine einzige Krise, die erleben viele als Vater. Wenn Kinder sagen, meine Eltern sind in einem schwierigen Alter, das ist dann diese Krise, wo ich eine eigene Identität finden muss, mich loslösen muss. Dieses Kratzbürstige, dieses Stachelige von Teenagern ist ja, dass sie einem im Grund sagen, ich muss jetzt ein anderer werden. Ich muss mich distanzieren von meinen Eltern, weil ich eine eigene Persönlichkeit werden muss. Das ist die zweite Krise. Die dritte ist die mit 30, so alle 15 Jahren kommen die Krisen mit 30. Als junger Mensch habe ich unendlich viel Möglichkeiten. Wenn ich als Schüler Abitur mache zum Beispiel, habe ich 23.000 Berufsmöglichkeiten heute in unserem Land. Toll, herzlichen Glückwunsch. Das Problem ist, das ist schön, mit diesem Gefühl zu leben, ganz viele Möglichkeiten zu haben, aber jetzt muss ich mich entscheiden auf die eine. Ich muss mich auf einen Beruf festlegen, auf einen Ehepartner festlegen, auf eine Lebenshaltung festlegen und dieses sich festlegen, die Reduktion des Lebens ist die nächste Krise. Und dann kommt die Mitte, über die haben wir heute gesprochen, und dann kommt natürlich der Ruhestand als fünfte Krise, das Loslassen, und die letzte Krise ist der Tod. Unser Leben besteht aus lauter Krisen. Und es kann sein, dass ich mit einer Krise nicht klarkomme. Das hängt fast immer mit Prägungen zusammen, die ich in früher Kindheit oder in der Kindheit und Jugendzeit gelernt bekommen habe. Wenn ich Muster mitbekommen habe für mein Leben, was heißt Muster? Ich habe immer Muster mitbekommen, die krankhaft waren, wo meine Eltern etwas nicht bewältigt haben, werde ich es auch nicht bewältigen. Das hat uns die Hirnforschung mittlerweile klar gemacht. Wenn meine Eltern Suchtprobleme haben, werden in den Hirnen der Kinder Bahnen angelegt. Das heißt nicht, dass sofort das Leben schief geht, aber in der Krise des Lebens. Dann, wenn die tiefen Krisen kommen, da kann ich fromm sein, wie ich will. Da entscheidet der Mensch in diesen Bahnen, die in früher Kindheit im Anblick dessen des Scheiterns der eigenen Eltern angelegt worden sind. Wenn Dauerkrisen da sind, muss man sich damit auseinandersetzen, muss ich professionelle Hilfe angedeihen lassen, die einem mal erklären, wie ich ticke, wie mein Hirn strukturiert ist, dass ich immer in die falsche Tür reinlaufe, wo es mich immer auf die Schnauze haut. Und dann zu gucken, wie kann ich ein Leben, ein anstrengendes, aber doch ein gelingendes Leben führen auf alternativen Wegen.
Vielen Dank, Volker. Es gibt noch viele, viele Fragen. Wir konnten lange nicht alle stellen, aber vielen, vielen Dank für alles Wegweisende und Hilfreiche.